Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, noch 5,5 Stunden, dann ist das Jahr 2015 bereits Geschichte. Wie schnell so ein Jahr vergeht, das sieht man, wenn man so Jahresrückblicke anschaut und plötzlich merkt, ach ja, das war ja auch in diesem Jahr. Viel hat uns bewegt in diesem Jahr 2015. Am 24. März, der Absturz der Germanwings-Maschine auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf. Der Pilot steuert in selbstmörderischer Absicht das Flugzeug in die südfranzösischen Alpen. Alle 150 Menschen an Bord kommen ums Leben. Und dann die Terroranschläge in Paris. Zuerst im Frühjahr und dann am 13. November die zweite Anschlagsserie mit 130 Toten und 350 Verletzten. Kurz davor der Absturz des russischen Passagierjets über der Sinai-Halbinsel mit 224 Toten, ebenfalls durch einen islamistischen Terrorakt. Seit dieser Zeit befindet sich die Staatengemeinschaft in einer Art Kriegszustand mit dem Terrornetzwerk IS. Und zu Hause bleibt ein beklemmendes Gefühl. Viele sind mit einem komischen Gefühl im Bauch auf einen großen Weihnachtsmarkt gegangen. Viele überlegen sich, kann ich in ein großes Stadion noch gehen? Und dadurch geriet fast in Vergessenheit, dass die Griechenlandrettung ja noch lange nicht in trockenen Tüchern ist. Aber ab September wurde dieses Thema dann natürlich völlig überlagert von der Jahrhundertaufgabe. Wie schaffen wir das? Über 1 Million Menschen, die bei uns Zuflucht suchen. Schaffen wir das? Wie lange schaffen wir das? Neue Wörter haben wir gelernt. Asylantenflut, Flüchtlingsfront, Gutmenschen. Das sind Worte, die vorgeschlagen wurden als Unwort des Jahres 2015. Das Wort des Jahres auch aus diesem Bereich Flüchtlinge. Und vieles, vieles anderes, was noch geschehen ist, das wurde völlig ausgeblendet. Ganz weit weg, man erinnert sich kaum noch. Und wie sieht's aus mit dem persönlichen Rückblick? Wenn man so persönlich zurückschaut, dann findet sich ja ganz oft eben beides. Schönes und Schweres. Da gibt es wundervolle Tage. Tage, wo man sagt, die könnten eine Ewigkeit dauern. Die sollten nie vergehen. Aber natürlich auch schlimme Tage, von denen wir uns wünschten, wir könnten sie aus dem Gedächtnis löschen. Und manche unter uns, die denken in ihrer Bekanntenkreis, in ihrer Familie an Hochzeiten, an Geburten, an Taufen, aber auch vielleicht Krankheitsfälle, Todesfälle. Und jetzt sind wir in der Kirche. Und wir suchen in diesem Übergang von einem Jahr zum anderen Zuspruch aus Gottes Wort. Und dazu gibt uns der Apostel Paulus in der Tat in seinem 8. Kapitel des Römerbriefs eine imposante Vorstellung. Er entzündet in Römer 8 quasi ein Feuerwerk göttlicher Zusagen. Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wer will verdammen? Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Denn ich bin gewiss. Für Paulus ging es in seinem Brief an die Römer natürlich jetzt nicht in erster Linie um einen Jahresrückblick. Aber Paulus hat immer wieder auch zurückgeschaut auf sein Leben. Und er hat, wie eben viele andere auch, Schweres erlebt. Und vor allem Schweres erlebt im Dienst für Gott. Im 2. Korintherbrief, da schreibt er, dreimal hat er wirklich im wahrsten Sinn des Wortes Schiffbruch erlitten. Er wurde von den eigenen Leuten verraten, hintergangen, er wurde misshandelt im Gefängnis. Und er schreibt dann mal im 2. Korintherbrief, mein Leben bestand aus Mühe und Plage, aus durchwachten Nächten, aus Hunger und Durst. Aber auch für den einen oder für den anderen von uns gab es in diesem Jahr Einschnitte. Einige mussten einen lieben Menschen zu Grabe tragen und leiden jetzt schmerzlich unter dieser Lücke. Manch einer musste vielleicht eine Kündigung verkraften oder finanzielle Einbußen hinnehmen. Bei wieder anderen gab es Streit in der Familie. Da hat der eine vielleicht nach außen hin fromm getan und zu Hause wie ein Ekel sich benommen. Oder das Wort gebrochen, nicht zu den Zusagen gestanden, nicht die vereinbarten Zusagen wegen Ehepartner und Kinder eingehalten. Wieder andere haben sich gestritten ums Geld. Manch einer hat sich mit der ganzen Verwandtschaft verkracht, weil er sich beim Erben hintergangen gefühlt hat. Und jetzt wollen wir das alles mitschleppen, alles mit hinübernehmen, alles ins neue Jahr rein. Diese Verse aus dem 8. Kapitel des Römerbriefs, die wir gehört haben, die können uns hilfreiche Anstöße geben. Es sind ermutigende Worte, gerade für einen Jahresabschlussgottesdienst. Denn der Paulus, er lädt uns ein, dass wir zum einen zurückblicken auf das, was war, aber dass wir auch nach vorne schauen. Und dabei entzündet der Paulus ein regelrechtes Feuerwerk. Er lässt eine Rakete nach der anderen steigen, zündet einen sprühenden Vulkan nach dem nächsten, bevor es dann, wie es sich für so ein zünftiges Feuerwerk gehört, dann zu einem richtig gewaltigen Finale kommt. Und gleich zum Anfang lässt er einen richtigen Böller los. Gott ist für uns. Gott ist für uns, das ist ein Knaller und ein Knüller, der jeden, der es richtig hört, noch lange in den Ohren nachhallt. Gott ist für uns. Liebe Gemeinde, viele meinen ja, das sei selbstverständlich. Aber das ist es überhaupt nicht. Wenn wir uns die Geschichte der Menschheit anschauen, dann finden wir unzählige Gründe, warum Gott sagen könnte, ich habe die Nase voll. Die kapieren es nie. Es ist vergebliche Liebesmühe. Und wenn Sie in Ihrem Umfeld schauen, bei Ihrem persönlichen Leben oder die Menschen, mit denen Sie zu tun haben, dann haben Sie vielleicht auch in diesem Jahr Dinge beobachtet, erlebt, wo Sie sagen, naja, da würde Gott wahrscheinlich eher den Daumen senken als den Daumen heben. Wenn Paulus auf sein Leben zurückschaut, dann erkennt er auch, dass es da eine ganze Reihe Dinge gibt, wo er überhaupt nicht stolz drauf ist. Da merkt er, dass er eine fromme Fassade hatte, aber in seinem Herzen eigentlich gar keine Beziehung, keine Liebesbeziehung zu seinem Schöpfer hatte. Er hat entdeckt, dass er sogar in seinem Wahn andere bedrängt hat, verfolgt hat, Gott enttäuscht hat, Gott beleidigt hat. Er hat sich Gott gegen Gott gestellt. Und Paulus ist völlig klar, Gott hätte genügend Grund, gegen ihn zu sein. Und trotzdem schreibt er ganz souverän und ganz sicher, Gott ist für uns. Warum? Weil eben der Paulus jetzt nicht auf sich schaut. Er schaut nicht auf sich. Er schaut nicht auf das, was war in den vergangenen Wochen und Monaten. Er schaut auf die Krippe und auf das Kreuz. Und da erkennt er, Gott ist für uns. Gott hat sich für uns Menschen entschieden. Gott kam in eine verlorene, in eine dunkle Welt, in eine kaputte Welt. Gott ist für uns. Obwohl wir so gedankenlos dahin leben, so lieblos, so herzlos, so orientierungslos, verständnislos, gewissenlos, glaubenslos, hoffnungslos. Obwohl wir eine Menge Schuld auf uns geladen haben, obwohl wir als sündige Menschen niemals in diese heilige Gesellschaft und Nähe Gottes kommen können. Aber gerade deswegen hat ja Gott den Sohn gesandt. Und an Jesus wird es deutlich, dass Gott für uns ist. Da müssen wir nicht mehr drüber spekulieren und nachdenken, nachforschen. Nein, Gott ist für uns. Paulus sagt, der den eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wenn Paulus zurückschaut, dann schaut er eben jetzt nicht auf die eigene Schuld, auf das eigene Versagen. Er schaut auch nicht auf die eigene Leistung, auf die Vorzüge, sondern er schaut auf Jesus. Auf Jesus, den gekreuzigten Auferstandenen. Und dann sagt er, wenn Gott für uns ist, und das hat er bewiesen an Weihnachten, an Karfreitag, an Ostern, wenn Gott für uns ist, wer kann dann eigentlich auf dieser Welt noch gegen uns sein? Und das können Sie sich jetzt in den buntesten Farben ausmalen. Wer mag gegen uns sein? Der cholerische Chef? Der fiese Ausbilder? Der ungerechte Lehrer? Der rücksichtslose Nachbar? Der verletzende Ehepartner? Die undankbaren Kinder? Die stichelnden Schwiegereltern? Der unverschämte Kunde? Die niederträchtigen Verwandten. Denken Sie mal einen Moment nach, welche Menschen Ihnen da einfallen. Wer kann gegen Sie sein? Wer kann gegen dich sein? Denken Sie einen Moment nach, welche Personen fallen Ihnen ein? Und dann hören Sie das nochmal ganz bewusst, auch im Blick auf diese Personen. Ist Gott für uns? Wer kann dann gegen uns sein? Wer? Aber zum Staunen bleibt gar nicht viel Zeit, denn das Feuerwerk geht weiter. Er sagt, wer will denn die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der macht gerecht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben und auferweckt ist und zur Rechten Gottes sitzt. Wieder, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Naja, da fällt uns vielleicht eine ganze Menge ein. So vieles, was uns anklagt und beschuldigt. Vielleicht unser Gewissen, unsere Zweifel, aber vielleicht auch Menschen, die nur darauf warten, dass sie irgendwie was bei uns entdecken, irgendeinen Fehler nachweisen können. Bei jedem gibt es Dinge, wo er dann nachher denkt, ach Mann, hätte ich das nicht getan oder hätte ich den Mund gehalten. Und vielleicht ist auch heute Abend der eine oder andere da und hat sowas in seinem Gepäck dabei. So eine Sache, wo er sagt, es tut mir leid, was da gelaufen ist. Ich habe die Geschichte gelesen von einem Mann, der hatte einen Traum. Und zwar hat er eines Nachts geträumt, dass er vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen muss. Und er steht vor Gott. Und dann sieht er neben Gott den Ankläger, den Satan. Und dann fängt er an und holt alles raus. Jede Schuld, jedes Versagen, ganz viele Dinge, die der Mann alle natürlich auch wusste. Und dann bringt er noch ganz viele weitere Dinge, die ihm gar nicht bewusst waren. Eine ellenlange Liste an Anklagen, an Vorwürfen. Und als er fertig ist, dreht Gott sein Gesicht auf die andere Seite. Und auf der anderen Seite steht Jesus. Und dann zeigt Jesus auf seine Wunden und zeigt auf diesen Angeklagten und sagt, ich habe für ihn bereits bezahlt. Ich habe bereits bezahlt. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Das ist genau dieses Bild. Der Gekreuzigte, der Auferstandene steht zur Rechten Gottes und vertritt uns. Eigentlich hätten wir alle das Verdammnisurteil verdient. Die Trennung von Gott. Aber dann spricht Gott sein Urteil. Und dann vollzieht Gott das Urteil. Aber nicht an uns, sondern an Jesus. Dem Einzigen, der eigentlich dieses Urteil nicht verdient hat. Und dann erleidet er unsere Qual. Schreit am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann sagt er, jetzt ist alles vergeben. Er schenkt uns Freispruch. Und übrigens, ein Angeklagter wird vor Gericht gefragt, ob er das Urteil annimmt. Und sie werden auch gefragt. Du wirst gefragt. Nimmst du das Urteil an? Den Freispruch? Nimmst du das an, dass Jesus für deine Sünde am Kreuz gestorben ist? Nimmst du das an, dass er dich so sehr liebt, dass er für deine Sünden bezahlt hat, dass du frei bist? Wir feiern nachher, nach einer kurzen Pause, nach dem Gottesdienst, in einem zweiten Teil das Abendmahl. Und da wird das nochmal ganz plastisch, spürbar, schmeckbar, dass wir alles abladen dürfen, auch bei Gott, bei Jesus, was wir mitbringen aus diesem Jahr, wo wir anderen das Leben schwer gemacht haben, wo wir schuldig geworden sind. Dass wir alles abladen unter dem Kreuz von Jesus. Und dann dürfen wir ganz persönlich hören, für dich gegeben, für dich das Blut vergossen, für dich. Und das können wir uns nicht oft genug sagen lassen, spüren und schmecken. Und nach dem Rückblick kommt der Ausblick. Keiner weiß, was das neue Jahr bringen wird. Mancher schaut mit Bangen nach vorne. Wird der Schulabschluss gelingen? Wird der Arbeitsplatz so erhalten bleiben? Wird die Ehe den Belastungen aushalten? Wird die Gesundheit mitmachen? Und an der Schwelle zu einem neuen Jahr, da werden dann wieder viele gute Wünsche formuliert. Für die Menschen in unserem Land hoffen wir, dass der innere Friede hält. Für die Kranken hoffen wir auf Genesung oder zumindest Linderung. Für die Arbeitnehmer hoffen wir auf Gehaltssteigerungen. Für die Rentner auf Rentenerhöhungen, für die Fußballer auf den Gewinn der Europameisterschaft, für unsere Kirchengemeinde hoffen wir, dass immer wieder neue Leute auch bei uns eine geistliche Heimat finden. Und was erhoffen Sie sich ganz persönlich? Zum neuen Jahr, da wünscht man sich viel Glück, viel Segen. Auch Paulus redet vom Glück. Aber in einer ganz anderen Weise, als wir das gewohnt sind. Er sagt, kurz zusammengefasst, ungefähr so. Egal, wie die Lebensumstände sind, egal, wie es dir geht, davon hängt dein wirkliches Glück nicht ab. Dein Glück hängt davon ab, ob Jesus dein Leben in die Hand nehmen darf und ob du dich in der Liebe Gottes geborgen weißt. Und deswegen entzündet er am Schluss dieses fulminante Feuerwerk. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Und das Entscheidende ist der Anfang. Ich bin gewiss. Paulus sagt nicht, ich hoffe oder ich wünsche oder ich vermute oder ich denke. Er sagt, ich weiß, ich bin gewiss. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Und das gilt auch uns, liebe Gemeinde. Nichts, was war, kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Keine Schuld, kein Versagen, kein Zweifel, kein Tod, kein Leben. Nichts, was sie im Moment belastet und nichts, was die Zukunft bringen wird. Keine Krankheit, keine Operation, kein Examen, keine Prüfung, keine Beziehungskrise, keine berufliche Herausforderung, nichts, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und das gilt auch dann, wenn wir das gar nicht sehen und nicht so fühlen und spüren und erleben. Gott liebt uns, wenn wir das nicht wahrnehmen. Und Gottes Liebe gilt gerade dann, wenn wir meinen, wir sind von allen guten Geistern verlassen. Und das redet ja der Paulus nicht irgendwie so theoretisch daher, sondern es ist ein Mann, der hat im Gefängnis das erlebt. Er hat zurück sich erinnert an die Verhöre, an die Verhandlungen. Er hat aber auch gehört von den Gemeinden, wo er war. Und er hat gehört, was dort alles vor sich geht, dass da Sektierer gibt und Irrlehrer und die Gemeinde völlig verunsichert ist. Und Paulus hat es am eigenen Körper erlebt, an seiner Gesundheit. Schon lange hatte er diesen Schmerz im Leib, der nicht nachlassen wollte. Und es gab keine Diagnose, geschweige denn Behandlung. Wie wird's weitergehen? Wie wird's ausgehen? Und Paulus denkt jetzt nicht einfach, das schaffen wir. Die Gemeindeglieder, die werden alle wieder auf Kurs kommen und die Gesundheit wird sich stabilisieren und alle Schwierigkeiten werden sich in Luft auflösen, sondern er denkt ganz anders. Er sagt, es wird nicht alles nach meinem Wunsch gehen, aber alles nach Gottes Plan ausgehen. Es wird nicht alles nach meinem Kopf gehen, aber alles nach Gottes Willen weitergehen. Es wird nicht alles so kommen, wie ich es gern hätte, aber es wird alles zu einem guten Ziel führen. Und der Paulus bekommt keine Garantie für ein schmerzfreies Leben in Freiheit, aber er bekommt eine Gewissheit. Auch der morgige Tag liegt in Gottes Hand. Ob Rückkehr oder Verbannung, ob Krankheit oder Gesundheit, ob Freispruch oder Todesurteil, es wird auf jeden Fall näher zu Gott hinführen. Nichts kann Gottes Pläne für mein Leben durchkreuzen. Und nichts kann seine guten Absichten für mich scheitern lassen. Nichts kann sein liebevolles Eingreifen blockieren. Niemand und nichts kann sich zwischen Gott und mich stellen, bis zuletzt. Bis ich einmal ganz bei Gott bin, wo alle Schwierigkeiten, alle Probleme gelöst sind und wo dann alles seinen Sinn ergeben wird. Ja, liebe Gemeinde, wir hätten das gerne schriftlich. Schriftlich, dass die Kirche sich unbeirrt an Schrift und Bekenntnis hält. Dass die christlichen Werte von allen Gemeindegliedern gelebt werden. Wir hätten das gerne schwarz auf weiß, dass der Kranke, für den gebetet wird, dass er wieder ganz gesund wird. Wir hätten gerne die Garantiezusage, dass die Kinder einen guten Weg gehen im Glauben. Aber diese Garantie gibt's nicht. Solch ein Freibrief würde uns auch völlig unabhängig machen von Gott, von Jesus. Aber was wir bekommen, ist eine Gewissheit. Die Gewissheit, es wird alles zum Segen dienen. Und es wird ein gutes Ende nehmen, das Heil wird kommen. Und wenn der christlichen Gemeinde der Zeitgeist immer mehr ins Gesicht bläst, das Heil wird kommen. Und wenn die Schmerzen stärker werden, die Lasten größer, das Heil wird kommen. Und wenn die Probleme sich wie ein Berg auftürmen, das Heil wird kommen. Liebe Gemeinde, der Apostel Paulus entfacht in diesen wenigen Versen ein wahres Feuerwerk. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied zu den Feuerwerken, die heute Nacht abgebrannt werden. Was der Paulus hier mitteilt, das sind keine billigen Knallfrösche, sondern echte Knüller. Und dieses Feuerwerk ist nicht eine Sache von einer Viertelstunde, danach liegt nur noch beißender Dampf über der Erde. Sondern dieses Feuerwerk ist ein Dauerbrenner. Alle diese Aussagen, sie galten die letzten 2000 Jahre. Und sie werden auch 2016 gelten. Und sie galten für Paulus, sie galten für sie, für mich, für unzählige Christen. Und sie behalten ihre Gültigkeit. Gott ist für uns. Und das heißt, auch im neuen Jahr kann uns nicht scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Das ist so sicher wie in der Kirche des Amen.